Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang. Genauer gesagt, eine neue Folge der Echoes of Empowerment. Ich sitze hier mal wieder im Studio mit meiner wundervollen Podcast-Kollegin Aurelie. Hi, Aurelie.
Hi, Lukas.
Und das ist quasi die erste Folge, wo wir nicht mehr so ein bisschen abstrakt darüber sprechen, was wir eigentlich vorhaben mit den Echoes of Empowerment, sondern wo wir ganz konkret ein Projekt vorstellen. Und den Startschuss machen wir gemeinsam mit dem Projekt der Senior-TrainerInnen. Und wir waren in Süderfahrenstedt, weil wir ganz herzlich eingeladen wurden von der Sprecherin des Projekts, Anita, die uns zu sich nach Hause eingeladen hat. Genau, und so sind wir dann eben im wunderschönen Süderfahrenstedt gelandet.
Nachdem wir haben uns ein Auto ausgeliehen, weil wir nicht wussten, wie wir sonst da hinkommen.
Stimmt.
Und damit sind wir ganz, ganz viele Schlangenlinien gefahren. Ich musste echt gucken, dass mir nicht übel wird. Aber der schöne Anblick von so süßen kleinen Dörfchen, wo wir durchgefahren sind, die witzige Namen tragen, hat das dann wieder wettgemacht.
Es hat Spaß gemacht, ein bisschen durchs Flensburger Hinterland zu fahren.
Ja,
das hat sich für mich auf jeden Fall angefühlt.
Der Kreis Schleswig-Flensburg. Waren wir mal im Feld.
Vorweg unser kurzer Werbeblock. Wenn du das hörst und noch nicht Teil unserer kostenlosen, offenen Community bist, ändere das doch sehr gerne. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail-Adresse. Den Link dazu findest du ganz oben in unseren Shownotes. Und wenn du vielleicht selbst ein Projekt hast, welches du gerne vorstellen möchtest, dann melde dich erst recht sehr gerne bei uns. Wir unterstützen dann bei Konzeptionierung eines entsprechenden Community-Beitrags und würden uns sehr darüber freuen, damit euch in den Austausch zu kommen.
Bevor es losgeht, vielleicht noch ein kleines Vorwort zu dem Projekt Seniortrainerin. Das ist ein landesweites, also schleswig-holsteinweites Bündnis oder eine Initiative, und Anita spricht für die Organisation in Schleswig oder für den Kreis Schleswig-Flensburg. Und wir haben uns die Mühe gemacht und sind auf die Website gegangen und haben jetzt eine kleine Passage dabei, die erklärt, was das macht. Also was die Leute bei den Seniortrainerinnen machen. Das würde ich einmal kurz vorlesen. Jeder Mensch erwirbt im Laufe seines Lebens wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten. Seniortrainerinnen sind Frauen und Männer im Ruhestand, 55 plus, beziehungsweise in der Übergangszeit. Wir haben Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Berufen erworben oder in der Familienarbeit. Dazu kommt die persönliche Lebenserfahrung. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten bringen die SeniortrainerInnen ehrenamtlich in das Gemeinwohl ein und engagieren sich für alle Altersgruppen in gesellschaftlich sinnvollen Projekten, die sie selbst entwickeln. Auf Anfrage beraten und helfen sie auch unentgeltlich gemeinnützigen Initiativen, Vereinen, Organisationen, ohne dabei die Arbeitsplätze zu gefährden oder zu ersetzen. Und das erklärt eigentlich schon ganz gut, was passiert. Und was genau Beispiele sind für Projekte, die gesellschaftlich sinnvoll sind, wird uns Anita im Gespräch erzählen und noch vieles, vieles mehr.
Ja, ganz, ganz viel Spaß beim Anhören unseres Gesprächs mit Anita.
Ja, hallo, ich grüße euch beide. Schön, dass ihr hergekommen seid. Ich freue mich, dass ich euch so eine schöne Fahrt anbieten konnte.
Die war wirklich sehr schön.
Und jetzt sitzt ihr hier in Süderfahrenstedt und jetzt wollt ihr viele Sachen von mir wissen. Das ist ja der Sinn und Zweck, warum ihr hergekommen seid. Also dann fragt mal los.
Genau so sieht's aus. Wir sind sehr neugierig. Wir fangen erstmal ganz easy an. Wer bist du? Was machst du?
Ah ja, also mein Name ist Anita Schitzinner. Ich bin die Sprecherin der Senior-Trainerinnen-Team Schleswig.
Okay.
Das hört sich jetzt so ganz gewaltig an, aber ich schwöre, bei allem, was mir heilig und unheilig ist, wir machen weder Stuhlgymnastik noch sonst irgendwas. Es sei denn, wenn Sie unbedingt sowas machen möchten, dann sorgen wir dafür, dass Sie einen Platz finden. Wir sind eine Organisation aus Menschen, die verschiedene Lebensabschnitte schon hinter sich haben. Das heißt, wir haben entweder Familie gehabt, wir haben für die Familie gearbeitet, wir haben Berufe gehabt und jetzt haben wir das so ein bisschen hinter uns gebracht und wollen trotzdem nicht sofort aufhören und zu Hause sitzen und Socken stopfen. Weil die trägt heute sowieso keiner mehr, die gestopften Socken. Ich bin Sprecherin geworden durch Zufall. Ich sage immer, mich hat keiner gewählt, man hat mich eingenickt. Es wurde ein Sprecher gebraucht und dann hat jemand gefragt, Anita, könntest du das machen? Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht. Und der wurde gesagt, wer ist dafür? Und alle haben genickt.
Und seitdem wirst du es nicht mehr los.
Ja, seitdem bin ich eingenickt, so ist es.
Ja gut, dann ist heute wieder eine Gelegenheit zu sprechen für deine Organisation. Ja. Könntest du uns ein bisschen über die Arbeit erzählen? Wer ist so die Zielgruppe und was sind so unterschiedliche Sachen, die ihr macht?
Ja, daran sieht man mal, dass unser Name total verfehlt ist, denn unsere Zielgruppe hat überhaupt nichts mit Senioren zu tun. Unsere Zielgruppe ist alles, was in Schleswig passiert. Wir haben zum Beispiel Kooperationen zusammen mit dem Jugendcenter. Mit dem machen wir jetzt einen Kalender für das nächste Jahr. Können schon alle neugierig sein. 2025 gibt es einen Kalender von uns und da sind Schleswiger Künstler, Künstler aus anderen Ländern und auch Künstler aus dem Jugendcenter. Also wir sind breit gefächert. Wir arbeiten in Schulen, wir machen Nachhilfe, wir sind Lesepaten, wir arbeiten in Schulgärten, wir haben Demenzgruppen, wir arbeiten in der Demenz, wir machen in der Hilfe, wir haben gemeinsame Kaffeestunden, wir haben viele Unternehmungen. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die wir machen und wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt, egal wie alt er ist.
Mhm. Nachdem du jetzt erzählt hast, was ihr so alles macht, wie organisiert ihr euch und eure Arbeit denn?
Also okay, sagen wir mal, die Aurelie, die hat jetzt gesagt, oh, ich habe als Kind so wahnsinnig gerne mit Wachsstiften gemalt, das kann ich ja als Erwachsene gar nicht mehr machen, das sieht ja lächerlich aus, aber vielleicht kann ich Kindern das beibringen. Dann kommt sie zu mir und sagt, du, ich habe jetzt gerade nachmittags, mittwochs nachmittags immer 2 Stunden Zeit, da habe ich keine Vorlesung und nichts. Ich möchte mit Kindern mit Wachsmalstiften malen. Da sage ich, prima. Wie viel Zeit hast du? Ja, 2 Stunden. Da sage ich, gut. Ich besorge dir einen Raum und ich besorge dir die richtige Zeit und dann melde ich mich bei dir. Ja, und dann rufe ich dich irgendwann an und sage, du, ich habe hier einen Raum, da und da kannst du hingehen, jeden Mittwoch von 3 bis 5 und kannst dort mit den Kindern malen. Die Poster sind dafür fertig, die Aushänge sind gemacht und es steht auch in der Zeitung. Und da das eine fremde Umgebung für dich ist und du das noch nie gemacht hast, bin ich bei deiner ersten Stunde immer dabei.
Für unsere Serie Echoes of Empowerment interessieren wir uns auch insbesondere für die Arbeit, die ihr mit und für Geflüchtete macht. Könntest du uns dazu noch etwas erzählen?
Na, eigentlich bin ich zu den Senior-Trainern gekommen wegen der Flüchtlingsarbeit. Ich habe das in Westdeutschland schon 10 Jahre gemacht und habe sogar einen Integrationsförderpreis dafür gewonnen. Okay. Und als ich dann nach Schleswig gekommen bin, habe ich so eine Weile hin und her überlegt, was ich mache und bin dann zu den Senior-Trainern gestoßen und habe gesagt, das möchte ich gerne machen. Und das fanden alle auch eine sehr gute Idee, aber dann kam Corona.
Mhm.
Und dann, egal welche Idee man hatte, die lag erstmal auf Eis. Aber dann danach, so Zug um Zug, hat sich das denn ergeben. Ich habe dann andere Kontakte geknüpft. Ja, und jetzt bin ich ganz in der Integrationsarbeit drin. Und zwar mache ich einen Konversationskurs. Das heißt, Grammatik ist bei mir nicht so wichtig. Ob der, die, das, Frau, spielt keine Rolle. Solange man den Unterschied zwischen Frau und Mann kennt, bin ich fröhlich. Das gefällt mir. Und wir haben auch ein interkulturelles Café, nur für Frauen. Und das wird betreut von 2 Syrerinnen, die auch in unserer Gruppe sind, sind auch bei den Senior-Trainern und die betreuen das.
Mhm. Das heißt, du hast schon viele Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten. Was motiviert dich genau in dem, was du tust?
Es ist einfach so, dass unsere Welt ist irgendwie kleiner geworden. Okay, was früher für uns eine Weltreise war, das sind heute 5 Flugstunden. Wir sind uns alle näher gekommen und wir migrieren auch von einer Ecke zur anderen. Ich habe ja auch in Amerika gelebt, ich habe in Portugal gelebt, ich habe in Österreich gelebt. Und da ist man darauf angewiesen, dass man auch willkommen geheißen wird.
Mhm.
Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir nicht mehr alleine auf der Welt sind. Es gibt nicht nur das Deutschland, das Amerika, das Spanien. Es ist alles gemixt. Und wir schaffen das nicht alleine. Wir schaffen das nur miteinander. Das Miteinander ist wichtig. Das heißt, für uns auf die Fremden zugehen und sie einladen und sagen, hey, kommt her, ihr seid willkommen. Und für die anderen natürlich mitzumachen.
Gibt es innerhalb der vielen Arbeit, die ihr leistet, gewisse Projekte, die dir besonders ans Herz gewachsen sind, die so ein Herzensanliegen für dich mittlerweile sind?
Ne, da fallen mir 2 Sachen ein. Das eine ist Edeltraut. Edeltraud, die hat ein internationales Hilfsprojekt für Afrika gestartet als einzelne Person.
Das ist eine Ansage.
Ne? Also, das heißt Entwicklungshilfe à la Schleswig. Die Edeltraud, die ist mit ihrem Mann immer gerne nach Afrika gefahren. Der gefällt Afrika einfach so gut. Und sie hat dann immer so Geschenke mitgebracht. Weil mit der Zeit lernt man ja die Leute kennen. Ne? Hast du denn da mal was mitgebracht? Da? Und mit der Zeit hat sie dann gesagt, da habe ich gemerkt, das hilft den Leuten gar nicht. Ich muss denen irgendwas mitbringen, womit die was anfangen können. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, die Taschen nähen zu lassen. Weil in vielen afrikanischen Staaten gibt es ja auch kein Plastik mehr. Und sie hat dann angefangen, mit zwei Freundinnen hier in Schleswig aus gespendeten Stoffen Rohlinge herauszuschneiden, die zu umsäumen im Zickzack. Und das hat sie nach Afrika genommen. Und in Afrika haben die daraus erst unter ihrer Anleitung und später alleine Taschen genäht und haben die verkauft. Und von dem Erlös dieser Taschen waren die Frauen in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie waren auf den Mann nicht angewiesen und sie konnten ihre Kinder zur Schule schicken. Und ich finde, das ist einfach ein super Erfolg, sowas single-handed alleine zu machen, ohne Unterstützung von irgendwelcher Staats-, was auch immer, Stelle. Also ich kann Edeltraud da nur bewundern. Und wenn es um die Länge der Zeit geht, wie lange Leute dabei sind, da fällt mir die Mirka ein. Mhm. Die Mirka, die arbeitet in der St. Jürgens-Schule und die betreut da den Schulgarten. Und die kochen mit den Kindern, die backen mit den Kindern und so alles, was sie selber geerntet haben. Und das sind die beiden Beispiele, die mir einfallen, die da ganz lange dabei sind. Wir hatten auch noch einen Herrn, der auch sehr lange dabei war, der jetzt aus Altersgründen aufgehört hat, weil er ist fast 90 und macht das nicht mehr. Die anderen sind so nach und nach in den letzten paar Jahren dazu gekommen. Aber wie gesagt, die zwei fallen wirklich auf.
Könntest du noch mal von deinem Konversationskurs erzählen? Wieso bietest du das an? Warum ist das so wichtig?
Es gibt einen einzigen Eintritt in eine andere Welt und das ist die Sprache. Was bei uns gemacht wird mit Sprache, es ist ein Ansatz, es wird sehr viel Grammatik gelernt, es wird sehr viel eingepaukt, wie das so schön heißt. Wir brauchen nur an die deutschen Fälle zu denken, nicht? Frage ich einen, was ist ein Dativ? Gucken die alle, was? Ne? Das wissen wir nicht, weil wir das automatisch gelernt haben. So, und die sollen das jetzt alles auswendig lernen. Das ist bestimmt nicht sinnlos, das ist bestimmt eine ganz gute Sache, aber das hilft nicht bei der Sprache. Und ich bin der Meinung, man muss mit den Menschen sprechen und deswegen gibt es bei mir einen Konversationskurs, der natürlich auch Themen hat oder Ideen. Ich arbeite jetzt mit einem anderen Kollegen zusammen, der mehr Grammatik macht. Mhm. Und diese Grammatik, die kann ich dann in die Konversation fließen lassen, dass die Menschen, die das lernen theoretisch, das auch praktisch anwenden können. Und eine andere wesentliche Sache ist ja, dass wir leider nicht so viel Schulen und nicht so viel Lehrer haben, die überhaupt die Sprachkurse durchführen. Das heißt, dass viele sitzen da monatelang und warten, bis sie in einen Sprachkurs kommen können. Die nehme ich im begrenzten Rahmen auch auf.
Was heißt im begrenzten Rahmen?
Es ist so mehr als 10 Schüler, das wird nichts. Wenn 10 Leute sprechen sollen und jeder soll das Recht haben, was zu sagen, mehr gehen nicht. 10 ist da schon die Grenze. Ich brauchte mehr Lehrer. Also wenn das jemand hört, wenn Sie Interesse daran haben, ehrenamtlich Menschen zu unterrichten, bitte melden Sie sich bei mir. Sie kriegen eine neue Klasse.
Ein kleines Gedankenspiel. Wie würde die Welt denn aussehen, wenn es euch und eure Arbeit nicht geben würde?
Das ist interessant. Da müssen wir Frau Merkel fragen. Weil die hat uns ja damals erzählt, wir schaffen das. Dieses Wir war eigentlich eher ein Ihr, weil ich habe sie noch in keinem Sprachkurs gesehen. Frau Merkel, wenn Sie das zufällig hören, ich begrüße Sie recht herzlich, Sie können bei mir vorbeikommen. Das heißt, wenn wir nicht mehr da sind, dann wird die ganze Situation für die Migranten noch schlimmer. Weil dann werden sie quasi auf der Straße stehen gelassen. Man kann sich heute schwer vorstellen, wie das wirklich ist, als Migrant herzukommen. Das kann ich jetzt nicht ausführen, weil das einfach zu lange dauern würde. Aber die Migranten, die hier rankommen, die kommen nicht happy-go-lucky und rennen hier rum, kriegen gleich mal ein Haus, eine Wohnung und jeden Monat Geld aufs Konto. Bis das so weit ist, sind ganz viele andere Sachen zu berücksichtigen. Und abgesehen von den reinen organisatorischen Sachen, gibt es einen riesigen menschlichen Faktor. Und der wird bei der Angabe von Zahlen oft vergessen. Menschen sind keine Zahlen.
Und mit Hinblick auf das, was du gerade ausgeführt hast, was sind denn Herausforderungen, die dir innerhalb deiner Arbeit so auffallen?
Na, es ist natürlich so, es ist natürlich auch oft frustrierend. Besonders frustrierend ist, wenn man weiß, wie es sein sollte und es funktioniert nicht. Wir haben ja die verschiedenen Stufen, in denen die Menschen auf der Volkshochschule oder auf dem BBZ Deutsch lernen. Das ist A1, A2, B1, B2, dann kommt das große deutsche Sprachdiplom. Zwischen diesen Klassen liegen immer eine lange Wartezeit in der Regel. Die warten manchmal ein halbes Jahr bis auf ein Jahr, bis der nächste Kurs kommt. Nur stell dir vor, nach deiner ersten Französischstunde hättest du jetzt 3 Monate nichts gehabt und dann hast du die zweite Stunde. Hättest du noch gewusst, was du in der ersten Stunde gelernt hast? Schwierig. Und da müsste halt der Konversationsunterricht Pflicht sein, dass man sagt, okay, du hast jetzt dein A2, bis zum B1 musst du ein halbes Jahr warten, du gehst jetzt zum Konversationsunterricht, Punkt. Und das musste genauso behandelt werden wie der Sprachunterricht. Dann würde das funktionieren. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Und ich meine, das ist ja eine Sache, die jetzt machen das ja nur Ehrenamtliche. Das wäre ja auch eine Sache, wo man vielleicht mal einen neuen Lehrer einstellen kann.
Also würdest du sagen, dass es zu wenige Lehrkräfte gibt, die solche Konversationskurse anbieten?
Ja, das liegt natürlich auch daran, für die Konversationskurse vielleicht nicht, da würde man eher jemanden finden, aber für die Sprachkurse an den staatlichen Schulen ist das ein Problem, weil die verlangen bestimmte Kriterien, die du erfüllen musst und ein Teil von diesen Kriterien, zum Beispiel die Ausbildung zu einer Lehrerin oder einem Lehrer für Deutsch als Fremdsprache, das dauert ein paar Jahre und kostet einiges und das darfst du auch selber bezahlen. Ich weiß nicht, ob Frau Merkel was dazu gibt, so viel ich weiß, musst du das selber tragen. Mhm. Das ist wie die Ausbildung zur Kindergärtnerin oder was auch immer. Wir haben so viele wichtige Ausbildungsberufe, die zum Teil von den Leuten selber bezahlt werden müssen.
Also würdest du sagen, die Schwelle, dorthin zu kommen, überhaupt unterrichten zu dürfen, ist zu hoch?
Ja.
Würdest du sagen, das hat auch etwas mit den Arbeitsbedingungen zu tun?
Na, das kommt drauf an. Ich meine, heutzutage als Lehrkraft zu arbeiten, ist in sich selbst schwierig. Und das ist natürlich dann mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern noch schwieriger. Wenn du eine Klasse hast mit, ich glaube, mir wurde von meinen Studenten erzählt, die sind so in der Regel zwischen 10 und 18. Also es sind keine riesigen Klassen. Aber stell dir vor, du hast 18 Menschen, die aus Ländern kommen, die verfeindet sind. Mhm. Die sitzen jetzt auf einmal nebeneinander, Tisch an Tisch. Das ist auch nicht leicht. Da muss man schon eine gewisse Einstellung dazu haben, um damit umgehen zu können. Es ist keine leichte Arbeit.
Also würdest du sagen, dass es sich schon im Klassenzimmer widerspiegelt, dass Menschen aus Nationen kommen, deren Regierungen verfeindet sind?
Ja, das spielt sich oft wieder. Ich muss sagen, eins mit den Frauen, ich habe ja bis jetzt eigentlich immer nur Frauen unterrichtet und das hat einen Wahnsinnsvorteil. Bei Frauen ist das einfacher. Wir haben eine Sache gemeinsam. Wir haben alle Kinder bekommen. Wir haben alle geheiratet und darüber können wir reden. Und die erste Frage, die mir immer gestellt wird, wenn ich eine neue Schülerin habe oder eine neue Klasse, bist du verheiratet, wie viele Kinder hast du?
Mhm.
Aber das ist so ein Anhaltspunkt, darüber kann man gleich reden. Man sagt, wie alt sind deine Kinder, was machen deine Kinder und so weiter. Dann fühlt man sich gleich familiär.
Mhm.
Und das ist in einem Raum mit Frauen und Männern aus unterschiedlichen Ländern, unter Umständen schwierig. Obwohl, ich habe in meiner Klasse Russinnen gehabt und Ukrainerinnen. Und die haben sich wunderbar verstanden. Es gab überhaupt kein Problem.
Also im Gespräch nach Gemeinsamkeiten suchen und dann...
Genau.
Mhm.
Was ich mich gerade noch frage, ist, wie ihr es denn schafft, dass Leute auf euch und euer Angebot aufmerksam werden und sich dann eben auch auf den Weg machen, um bei euch an so einem Konversationskurs dann eben noch teilzunehmen.
Das ist ganz lustig. Das ist wirklich mehr oder weniger Mundpropaganda. Es kommt eine, die hat das, die spricht schon ein bisschen besser Deutsch, die hat das irgendwo gelesen. Die kommt, ihr gefällt das und nächsten Tag kommt sie und bringt ihre Freundin mit. Und die bringt dann wieder eine andere Freundin mit. Das ist wirklich lustig, das ist Mundpropaganda. Dann haben wir natürlich auch hier beim Migrationsamt, wir haben unsere Flyer auslegen. Jeder weiß Bescheid, dass wir das machen. Und jetzt werden wir dann auch bald mal wieder, wenn die Schulzeit anfängt, eine kleine Sache in die Zeitung reinschreiben, dass es das gibt, dass jetzt auch Männer zugelassen werden. Und dann müssen wir einfach mal abwarten.
Wie kommt das, dass du jetzt auch mit Männern zusammenarbeiten möchtest?
Weil die Situation in den letzten 20 Jahren hat sich geändert. Vor 20 Jahren war es wirklich noch so, dass ich eine Frau gerade aus diesen typischen, sagen wir mal, patriarchischen Gegenden kaum den Mund aufgemacht hat, wenn ein Mann dabei war. Man hat eine Frage gefragt, dann haben alle Frauen sofort den Mann angestarrt, mal gucken, was sagt der. Und erst wenn der mehr oder weniger genickt hat, haben die anderen was gesagt. Das hat sich total geändert. Also das haben wir nicht mehr. Die Frauen auch aus diesen Ländern sind viel selbstbewusster geworden. Die wissen, was sie wert sind, die wissen, was sie tun. Also die Frau, die 5 Schritte hinter ihrem Mann hinterherläuft und nur mit dem Kopf nickt, die haben wir nicht mehr. Also jedenfalls nicht in einem Maße, dass man das irgendwie statistisch berücksichtigen könnte.
Glaubst du, dass es die generell nicht mehr gibt oder dass es vielleicht sonst im Vorhinein so eine Selektion gibt, dass nur die Leute zu deinem Kurs finden, die überhaupt selbstbewusster sind oder ihr Recht einfordern, zu einem Kurs zu gehen?
Das würde ich noch nicht mal sagen, weil dieser Kurs wird ja jetzt verlangt vom Staat. Also wenn du nicht eine bestimmte Qualifikation hast, vermitteln die dich auch nicht in eine Arbeit. Mhm. Das könnte natürlich sein, dass die das freiwillig machen, weil sie halt das auch wollen. Das kann auch sein, dass der Mann sie schickt und sagt, du geh mal dahin, du kannst auch arbeiten. Das ist eine Sache, die ich nicht beurteilen kann. Ich kann das nur daraus lesen, wie die Frauen über Männer reden. Wie sie miteinander reden. Manche werden auch von ihren Männern im Auto abgeholt. Wie die Männer sich mir gegenüber verhalten, ist auch sehr wesentlich. Und von dem Gesichtspunkt aus muss ich sagen, dass diese Art von Idee, die wir haben, wie eine muslimische Frau da vor ihrem Mann, mit ihrem Mann lebt, das hat sich sehr, sehr geändert.
Vielleicht kannst du einmal noch ein bisschen rauszoomen. Was gibt's so für Herausforderungen gesellschaftlicher Natur, denen du da begegnest?
Naja, eine der größten Sachen ist, dass viele der Menschen, die geflüchtet sind, die sind geflüchtet für ihre Kinder. Sie wollen in Freiheit leben, sie wollen, dass ihre Kinder in Freiheit aufwachsen. Und sie wollen, dass ihre Kinder gute Berufe haben. Und das zieht sich einfach deswegen in die Länge, weil die Kinder, wenn die hierher kommen, die haben ein bisschen DAF-Unterricht, lernen Deutsch, was ja auch sehr wichtig ist. Kinder lernen viel schneller Deutsch als Erwachsene. Aber dann werden sie in normale Klassen gesteckt. Und ich habe mit vielen Jugendlichen gesprochen, mit vielen Kindern, denen das so ging. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Mädel, die ist 21 und macht ihr Abitur. Ich sage aber, warum so spät? Ja, sagt sie, sie ist ja immer wieder zurückgesetzt worden, weil sie das nicht verstanden hat. Und meine Idee war halt immer, dass die Menschen, die aus den Ländern kommen, da sind so viele Lehrer dabei. Warum kann man nicht neben dem DAF-Unterricht die Lehrer nehmen, die dann unseren Schulstoff den Kindern in ihrer Sprache beibringen und dann nach 1,5 Jahren sprechen die Kinder so gut Deutsch, dass die das automatisch übersetzen können. Die können dann in ganz normale deutsche Klassen weitergehen und würden ihr Abitur dann vielleicht mit 18 machen, was wir ja alle so dringend brauchen, weil wir brauchen ja all diese Fachkräfte. Mhm. Aber mit dem System, mit dem jetzt gearbeitet wird, kriegen wir diese Fachkräfte 3 Jahre später.
Nochmal eine ganz kurze sprachliche Frage. DAF bedeutet?
Das ist Deutsch als Fremdsprache.
Ah ja, okay. Und könntest du Ursachen identifizieren für diesen Missstand?
Tja, ich glaube, da fehlt nichts anderes. Da kann ich nur sagen, die deutsche Bürokratie. Nicht? Weil alles muss nach Schema gehen. Und nur als Ehrenamtliche, die ich ja bin, kann ich das machen, wie ich das gerne möchte. Wenn ich jetzt nicht Ehrenamtlerin wäre, dann hätte ich wahrscheinlich, würde man mir ein Buch in die Hand drücken und mir erklären, von welche bis welche Seite ich was machen sollte. Die würden mich dann aber auch dafür bezahlen. Ich verzichte gerne auf das Geld und mache das lieber so, wie ich das für richtig halte und wie ich erfolgreich war.
Gewisse Freiheiten, die du einfach hast im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit, das erinnert mich gerade so ein bisschen an das, was wir im Vorgespräch auch kurz thematisiert hatten. Magst du vielleicht ein bisschen was zum Spannungsverhältnis zwischen Sozialstaat und ehrenamtlicher Tätigkeit sagen?
Ja, das ist natürlich, es wäre natürlich schön, wenn die Ehrenamtler besser unterstützt werden. Es gibt schon Unterstützungen hier auch in Schleswig. Da bekommt man zum Beispiel, wenn man als Lehrer arbeitet, bestimmte Stunden bezahlt. Wenn man so und so viele Stunden arbeitet, kriegt man Zuschuss. Also eine Aufwandsentschädigung gibt es da schon. Das ist in unserem Verein nicht vorgesehen. In unserem Verein gibt's gar nichts. Alle Projekte, die wir machen, und mein Sprachunterricht ist nichts weiter als ein Projekt, genau wie Edeltrauts Taschen. Das sind alles nur Projekte. Und für die Projekte müssen wir uns selber die Mittel beschaffen. Nun bin ich in der Beziehung glücklich, meine Sprache und Papier, da braucht man nicht so viel Geld. Was für mich eigentlich ein Thema ist, wäre zum Beispiel Benzingeld. Ich verbrauche so im Monat 120 Euro für Benzin, bei den Benzinpreisen, weil ich muss von hier nach Schleswig fahren, zurück, ich muss zu dem fahren, wieder zurück und so weiter. Das summiert sich. Oder auch wenn Menschen zum Beispiel in Schleswig wohnen und Lesepaten werden wollen, was ja in der Regel Rentner sind, bei der Rentnerrente, die wir bekommen, müsste da auch eine Unterstützung sein. Wohingegen ich weiß, dass die Schulen auch einen bestimmten Satz zahlen. Die zahlen auch eine Aufwandsentschädigung. Also wer sich dafür interessiert, den helfe ich auch gerne. Wenn jemand Lesepate werden will, bitte können sich bei mir melden und ich werde Ihnen dann sagen, worum es geht, wie es ist und was Sie als Entschädigung bekommen.
Das heißt, dass da aber auch schon auch eine große Hürde ist, solche Konversationskurse zum Beispiel anzubieten, obwohl es ja so wichtige Lückenfüller sind zwischen zwei Sprachkursen oder eben auch andere Projekte, wenn du da zusätzlich zu deiner Zeit auch noch eigene halt finanzielle Ressourcen mitbringen musst. Und da frage ich mich, was ist deine persönliche Motivation, warum du das trotzdem machst?
Ja, weil ich einfach sehe, dass es wichtig ist. Ich sehe, wo die Lücken sind. Du darfst nicht vergessen, ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Und wie ich dir vorhin schon erzählt habe, ich habe eine Analphabetin innerhalb von 3 Jahren von 0 bis zum B1 gebracht. Und diese Erfolge, die zählen halt. Ich habe heute noch Kontakt zu etlichen meiner Schüler in Westdeutschland. Die rufen mich an, wenn ich drüben bin, die organisieren eine Party für mich und so weiter. Und das sind halt Sachen, die wichtig sind und die auch schön sind. Aber es ist traurig, dass man wirklich ja nur Leute das machen können, die sich das leisten können. Und das finde ich, das ist nicht richtig. Das Ehrenamt muss was anderes sein. Es kann nicht sein, dass wir Ehrenämter haben für Leute, die Geld haben. Das geht nicht.
Dann lass uns doch an der Stelle mal kurz ein bisschen Wünsch dir was spielen. Was bräuchte es, was würdest du dir wünschen, damit sich das möglichst schnell ändert?
Also ich würde mir schon wünschen, dass Menschen, die wirklich regelmäßig im Ehrenamt arbeiten und feste Dinge machen, wo man sagen kann, also hier Punkt 7, das macht die, dass der Staat sagt, okay, wir können natürlich kein volles Gehalt zahlen, ist ja logisch, aber wir übernehmen deine Unkosten. Ne? Du fährst da für 120 Euro im Monat, okay, die zahlen wir dir, der Rest ist deins. Mach, wie du kannst. Ne? Das finde ich ist auch sinnvoll, denn das Ehrenamt arbeitet ja umsonst, sonst wäre ja kein Ehrenamt, das wäre ja Blödsinn. Aber ich meine, dass man zum Beispiel irgendwelche Bücher, Papier und so weiter, dass man das selber kaufen muss. Wie ich zum Beispiel als Beispiel gesagt habe, wenn du Wachs malen willst mit den Kindern, dann musst du gucken, wo du deine Wachsmalstifte herkriegst. Und ich bin der Meinung, das dürfte nicht sein. Ich finde, diese Sachen sollten vom Staat bezahlt werden, gegen Vorlage der Rechnungen. Und ich meine, mit dem Fahrgeld, da kam immer das Argument, na ja, das kann man ja nicht nachprüfen. Da habe ich gesagt, das ist völliger Unsinn. Jeder weiß, dass ich 2-mal die Woche Unterricht gebe. Da bin ich ja da, das sieht man ja. Und dass ich da nicht hingeflogen bin, das weiß man auch. Also irgendwie muss ja da hingekommen sein, ne? Und also demzufolge halte ich das, den Einwand für relativ albern.
Okay, das heißt, auf gesellschaftlicher Ebene braucht es mehr staatliche Unterstützung für das Ehrenamt, damit mehr Menschen das Glück erleben dürfen, jemanden von A0 zu B1 zu fördern. Was können denn Menschen, die jetzt gerade zuhören, machen, um euch, die Seniortrainerin, konkret zu unterstützen?
Es ist nicht so, dass wir speziell Leute suchen, die irgendwas machen. Wir suchen Leute, die von sich heraus was machen wollen. Menschen, die Erfahrungen haben, egal welche Art, in der Familie, im Beruf. Und die sind jetzt raus und die sagen, was mache ich denn jetzt? Ist jetzt ein bisschen langweilig, ne? Jeden Tag habe ich meine Kollegen gesehen, jetzt sitze ich hier zu Hause und gucke Fernsehen. Und wenn die eine Idee haben, kommen sie zu mir, sagen sie, was sie machen wollen, sagen sie, welche Ideen sie haben. Wir finden einen Weg. Weg. Wir finden eine Lokalität, wo sie das machen können. Wir finden Menschen, die ihnen helfen. Einfach kommen, einfach fragen. Bei uns wird keiner stehen gelassen. Und wie immer, wie ich das eben schon im Beispiel mit dir gesagt habe, bei der ersten Stunde bin ich immer dabei.
Ja, es ist vielleicht auch generell ein schöner Aufruf, dass, naja, wir alle haben im Laufe unseres Lebens unterschiedliche Talente und Erfahrungen gesammelt, dass man die auch auf diese Art und Weise mit anderen Menschen teilen kann. So. Gibt's vielleicht noch eine andere Botschaft, die du an unsere Zuhörenden geben möchtest?
Ich möchte einfach sagen, dass das Ehrenamt eine wichtige Sache ist. Das wissen viele. Ich weiß, ihr arbeitet beim Roten Kreuz, ihr arbeitet in sozialen Netzwerken und so weiter. Das weiß ich von vielen. Viele arbeiten ehrenamtlich und manchmal bekommen sie halt nicht die Anerkennung, die sie brauchen. Und ich würde mir wünschen für alle Ehrenamtlichen, egal in welchem Bereich, mehr Anerkennung, mehr Zuspruch und ab und zu mal ein Handshake und sagen, du, danke, dass du da bist.
Anita, vielen, vielen Dank für deine Anekdoten, für das Teilen deiner Erfahrungen und für dein Plädoyer für ein besseres Ehrenamt.
Im Nachgang an das Gespräch mit Anita möchten wir jetzt noch so ein bisschen unsere Eindrücke während und nach des Gesprächs mit euch teilen. Und wir waren ab der ersten Sekunde ziemlich beeindruckt von Anitas Energie und ihrer Begeisterung für das Projekt und alles, was damit dranhängt und da passiert. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich mit ihr zu unterhalten und sich von ihr erzählen zu lassen, was sie da so alles erlebt.
Und vor allem diese einladende Energie, was ja auch auf eine Art empowernd ist. Sie sagt ja auch, ey, wenn ihr ein Talent habt oder irgendwas, was ihr irgendwo gelernt habt in irgendwelchen Kontexten, ihr könnt das für andere nutzbar machen. Andere Leute wollen das lernen, was ihr könnt. Ja. Und viele Menschen wissen, also denken vielleicht nicht von den eigenen Fähigkeiten als würdig, sie zu teilen und einfach generell ein bisschen mehr in Austausch zu kommen mit anderen Menschen, so Skill-Sharing zu betreiben, fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und generell finde ich es auch super, dass Menschen mit eigenen Ideen zu den Senior-TrainerInnen kommen können und das auf die Beine stellen können. Und finde das auch schön zu hören, wie Anita beschrieben hat, dass andere Menschen, die mittlerweile einfach mehr Zeit haben, weil sie im Ruhestand sind, sich für die gute Sache einsetzen, für die Menschen in ihrem Umfeld einsetzen, für geflüchtete Menschen, die hier ankommen möchten, einsetzen. Und das zeigt auch, finde ich, echt super, dass ein generationsübergreifender Austausch sehr viel Potenzial mitbringt, weil das auch eine Personengruppe ist, die wahrscheinlich mehr Zeit hat als die arbeitende Generation. Und dass das vielleicht auch das Potenzial hat, Zeit und Ressourcen, die in der Transformation gut eingesetzt werden können und Zusammenarbeit deswegen auch super sinnvoll sein kann.
Voll. Und das, was du gerade angesprochen hast, hat bei mir auch echt noch länger nachgehallt, weil ich manchmal auch in so frustigeren Momenten auch so Gedanken in mir trage im Sinne von, ach verdammte Axt, es wird einfach irgendwie Zeit, dass die jüngere Generation jetzt irgendwie übernimmt und ich die ältere Generation eher als Hindernis auf dem Weg der Transformation empfinde. Und das ist einfach ein richtig geiles Beispiel, dass das viel zu einfach gedacht ist und dass es auch in der Generation viele Menschen gibt, die einfach Lust auf Veränderung haben und mit Engagement irgendwie mit dabei sind. Das fand ich richtig, richtig schön, so erlebt zu haben. Was ich auch bemerkenswert fand, war die super direkte und super klare Sprache von Anita. Ich habe da so das Gefühl gehabt, einfach so ein bisschen den Spiegel vorgehalten zu bekommen, in dem Sinne, als dass wir gerade auch mit den Podcast-Folgen, die wir so vorher gemacht haben in unserem Studienumfeld, uns doch in so einer sehr woken Blase einfach befinden, auch was die Sprache anbelangt.
Und sehr akademisch.
Sehr akademisch. Und das fand ich einfach richtig erfrischend, da mal so eine direkte, freie, freie Sprache und Art, sich auszudrücken, erlebt zu haben.
Und das ist vielleicht auch eine gute Verbindung zu dem, was ich eben gesagt hatte, diesen generationsübergreifenden Austausch zu schaffen. Das geht ja auch nur mit einer gemeinsamen Sprache. Und man kann, finde ich, also man muss irgendwo den Konsens finden. So, wir wachsen auf mit gendergerechter, gendersensibler Sprache, inklusiver Sprache und nicht diskriminierender Sprache und gleichzeitig ist das auch eine Sprachbarriere zu anderen Milieus und anderen, guck mal, hier komme ich schon wieder mit Fachbegriffen um die Ecke, Generationen und Umfeldern, wo Menschen einfach nicht das alltäglich sprechen. So. Und ja, das fand ich auch wieder eine gute Übung. Und ich denke auch, dass diese Podcast-Folgen generell für uns auch eine gute Übung sind, über sozial relevante Themen zu sprechen, auf einer ganz alltäglichen Ebene, auf einer ganz entspannten Ebene.
Voll, ja. Am Ende vielleicht noch einmal ganz klar den Call to Action der Folge wiederholt, damit er hoffentlich nachhalt und möglichst viele Menschen erreicht. Wenn ihr, wie du auch eben gerade nochmal betont hast, wenn ihr eigene Ideen habt und Lust, was auf die Beine zu stellen, weil ihr euch im Ruhestand befindet und das Gefühl habt, ey, ich habe Zeit und Lust, meldet euch unbedingt bei den Senior-TrainerInnen. Wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass das ein super Umfeld ist, um dann einfach in Unterstützung und im Gespräch mit anderen Menschen wirklich was auf die Beine stellen zu können.
Und in diesem Sinne ein großes, großes Dankeschön auch an die Menschen, die sich jetzt schon engagieren bei den Senior-TrainerInnen und in allen anderen Organisationen oder auch selbstständig organisiert. Die einfach was Gutes tun für Gesellschaft und Umfeld.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal so gesagt hast, weil das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir mit den Echoes of Empowerment losgerannt sind. Also einmal diesen Raum eröffnen für die Projekte, aber auch eine gewisse Form von Dankbarkeit auszudrücken. An der Stelle nochmal ganz kurz der Friendly Reminder. Denkt alle dran, falls ihr es noch nicht seid, Teil unserer Community of Steady zu werden. Dort könnt ihr, wenn ihr mögt, uns auch finanziell unterstützen. Wir danken allen UnterstützerInnen, die so das Fortbestehen von Sturm und Tatendrang bereits ermöglichen. Jeder Euro hilft uns. Und
teilt auch wieder sehr, sehr gerne eure Gedanken zur Folge. Ihr helft uns dabei beim Vorbereiten von auch zukünftigen Folgen. Außerdem helft ihr uns auch, indem ihr in eurem Freundes- und Bekanntenkreis auf unsere Folgen und Inhalte und Steady-Beiträge aufmerksam macht. Und ja, zu guter Letzt passt auf euch auf und seid lieb zueinander.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Mit stürmischen Grüßen und Tatendrang. Sturm und Tatendrang.